Der Herr ist auferstanden. Nochmal. Der Herr ist auferstanden. Amen. Das ist doch schön, wenn das ein Chor sagt, wenn das in Gemeinschaft passiert. Da, wo Jesus ist, da sollte auch Gemeinschaft sein. Da, wo Gemeinschaft ist, da sollte Jesus sein. Ich möchte euch heute das ganze Kapitel 24 aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Und die Predigt möchte ich überschreiben mit dem Titel »Brannte nicht unser Herz?« Am ersten Tag der Woche aber kamen sie früh am Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen: Friede mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen, und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß es vor ihnen. Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren allezeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Ich danke, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort Leben ist und dass allein dein Wort jetzt so viel bewirkt, ohne dass ich irgendwas sagen muss. Ich danke dir, dass es eigentlich genug ist. Aber ich danke dir auch, ja, dass du uns erklären willst und dass du mir Gedanken dazu gegeben hast, die ich jetzt weitergebe. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu allen Herzen sprichst, die das hier hören. Dass es nicht in den Ohren stecken bleibt, sondern dass es reinrutscht bis ins Herz, auf das dein Geist dort bewirkt, wozu du diese Worte gesandt hast. Amen. Jo. Was ist passiert? Da ist sehr viel passiert. Also eigentlich ist das ganze Evangelium steht da drin. Allein dieses Kapitel, da könnte man Wochen, Monate drüber predigen. Aber was ist dort passiert? Letztendlich, sie haben Jesus erlebt. Und mir ist gestern aufgefallen, Jesus erlebt. Ich weiß nicht, kannst du das da hinmachen? Ist hochinteressant, ist ein bisschen ein Wortspiel. Jesus erlebt, haben die Jünger. Ich kann aber auch sagen, Jesus, erlebt. Dadurch, dass Jesus lebt, können wir ihn erleben. Und wenn wir Jesus erleben, wissen wir, er lebt. Das ist jetzt ein deutsches Wortspiel. Aber ich finde es faszinierend. Und deshalb, vielleicht erinnert ihr euch an Ostern 2021. Jesus erlebt. Und ich habe ihn erlebt. Also die Jünger kannten die Schriften. Wie alle Juden damals. Sie kannten die Schriften sehr gut. Und Jesus selbst war 3 Jahre mit ihnen unterwegs und er hat ihnen die Schriften erläutert. Und er hat ihnen auch erzählt, er wird sterben. Und er hat ihnen erzählt, er wird aber nicht tot bleiben, er wird auferstehen. Aber irgendwie war das nur graue Theorie. Irgendwie haben sie nicht verstanden, worum es da wirklich geht. Das sind ja die Verse 1 bis 12. Ich lese noch mal kurz vor. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Sie gingen hinein, sie hatten gewusst, zumindest gehört, Jesus wird auferstehen. Sie gehen rein und sind ratlos, weil Jesus nicht da war. Ein bisschen Nachdenken hätte vielleicht geholfen. Aber sie waren ratlos. Kein Jesus da. Was ist passiert? Dritter Tag nach der Kreuzigung? Komisch. Und sie erschraken und das Angesicht neigten sie zur Erde und sprachen zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündeten das den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. O Frauen, was erzählt ihr da wieder? Das ist doch ein Märchen, Jesus nicht da. Sie erinnern sich wirklich nicht dran, was Jesus gesagt hat und dass das die Wahrheit sein könnte. Und er hat ihnen erklärt aus den Schriften 3 Jahre lang. Und er hat es ihnen selbst gesagt und sie haben Zeichen und Wunder gesehen. Und es ist ihnen wie ein Märchen, dass das ihnen jemand erzählt. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Vielleicht wollte er den beweisen, liebe Frauen, ihr wart am falschen Grab. Liebe Frauen, ihr habt irgendwie ein Verständnisproblem, ich zeig's euch. Er ging zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen. Und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Ups, was ist jetzt da passiert? Keiner checkt es, was dort passiert ist. Alle wundern sich drüber, dass das passiert ist, was Jesus gesagt hat, was passieren wird. Die Jünger hatten die Kreuzigung und die Beerdigung von Jesus miterlebt und waren betrübt und hoffnungslos. Sie haben sich irgendetwas vorgestellt, was passieren wird. Jesus, der König, der wird einziehen. Der wird gekrönt, Karfreitag, welch ein Jubel. Und jetzt wird alles gut, wir haben die Wunder gesehen und er kann alles tun. Und dann wird er gekreuzigt, dann passiert was, was keiner erwartet hat. Was aber Jesus vorher gesagt hat, was passieren wird. Nochmal Vers 11. Und die Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, sie glaubten ihnen nicht. Die haben es einfach nicht verstehen können, was überhaupt da passiert ist. Verse 17 bis 24, Emmaus-Jüngern, da spricht Jesus zu den beiden Emmaus-Jüngern, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Also, sie verstehen es nicht. Das war so klasse, was Jesus gestartet hat. Und dann passiert das. Echt? Dann haben sie gekreuzigt, tot, weg. Und dass das nicht genug ist, wir sind sowas von durcheinander. Und Vers 22, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Das auch noch. Jetzt kommen die anderen mit komischen Sachen. Sie waren am Morgen früh beim Grab und fanden den Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Da passt überhaupt nichts mehr. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab. Das wollten einige jetzt wissen. Und sie fanden ihn nicht, so wie die Frauen es gesagt haben. Aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Da passt irgendwas ganz gewaltig nicht. Also das Bild von Jesus, das wir hatten, stimmt überhaupt nicht. Und alles, was wir sehen, alles, was wir erleben, bringt uns komplett durcheinander. Habt ihr das schon mal gehabt? Ihr habt ein Bild von Jesus. Und Jesus macht das so. Und nichts von dem, was ihr erlebt, entspricht dem, was ihr euch erwartet habt. Nichts. Ihr seid komplett durcheinander. Und nicht bloß, dass es eine Sache ist, die euch durcheinander bringt. Da kommt noch ein zweites dazu, das euch noch mehr durcheinander bringt. Und noch ein drittes und noch ein viertes. Und ihr wisst überhaupt nicht mehr. Ich war mir doch so sicher, dass mit Jesus funktioniert so und so in meinem Leben, in dieser Situation. So ist Jesus, so habe ich es verstanden. Und dann kommen diverse Dinge, die euch sowas aus der Bahn werfen, dass ihr gar nichts mehr wisst. Und dann seid ihr ziemlich durcheinander. Und was dann passiert, als Jesus mit ihr unterwegs ist, Vers 25, Jesus sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Ist süß, oder? Ach, ihr Unverständigen, wie ist euer Herz doch so träge? Kann das sein, dass er sie ziemlich angegangen hat und gesagt: Hey, ihr Deppen, habt ihr nichts verstanden? Die Schriften von vorne bis hinten, ich hab's euch erklärt, hallo? Sag mal, seid ihr so doof, dass ihr das nicht versteht, worum es da wirklich geht? Hat es nicht passieren müssen? Musste nicht der Christus dies leiden und seine Herrlichkeit eingehen? Okay, nochmal. Und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Nochmal. 3 Jahre lang hat er es erklärt, von vorne bis hinten. Es passiert, sie kapieren es nicht. Er begegnet ihnen, sie kapieren es nicht. Jesus ist nicht mehr da, wie vorhergesagt, nach 3 Tagen. Sie verstehen es nicht. Null. Ich erkläre es euch nochmal von vorne. Es ist gut, dass wir regelmäßig Predigten hören und Bibel lesen, weil wir verstehen es wahrscheinlich auch oft nicht. Und ich muss selber sagen, ich habe ein paar Mal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe viele Predigten gehört, viele Predigten gehalten. Und ich verstehe manches nicht. Und irgendwann nach 30 Jahren hörst du die Predigt über irgendeine Bibelstelle und sagst: Oh, stimmt! Wie konnte ich denn die ganze Zeit das übersehen? Und dann ist es vielleicht was, was genau in meine Situation auch noch reinpasst. Und ich hatte mir vorher ein Bild gemacht, das überhaupt nicht gepasst hat. Und interessant ist, dann wurden ihre Augen geöffnet. Jesus hat ihre Augen dann aufgemacht. Parallelstelle dazu ist im Johannes Kapitel 20, Vers 29 mit Thomas. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Er hat hier an dieser Stelle ihnen nichts Neues erzählt. Er hat nur alles wiederholt, was sie ohnehin schon wussten. Aber sie haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Erst als ihnen die Augen aufgemacht wurden und sie Jesus erlebt haben, richtig gesehen haben, aber nur vom dran denken, was sie gehört haben, was sie gelesen haben, was ihnen erzählt wurde, das hat nicht gereicht. Und er sagt: Glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Und dazu noch aus Lukas 10, Vers 27. Da sagt Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Es gibt Zeiten, da erlebe ich Jesus mit meiner Seele. Ich fühle mich super und ich weiß, er ist da. Ich spüre, er ist da. Ich habe einen Höhenflug. Das ist Wahnsinn. Und dann gibt es Zeiten, da ist es nicht da. Ich spüre nichts. Dann muss ich mit meiner Kraft, mit dem, was ich aufbringen kann, ihm glauben, ihm vertrauen, ihn lieben. Das andere Mal ist es nur mein mein Herz, das sich öffnet und sagt, Jesus, ich spüre nichts. Auch mein Kopf hilft mir nicht mehr weiter. Ich verstehe das alles nicht. Aber du hast gesagt, du liebst mich und ich will dich auch lieben. Es ist eine Entscheidungssache. Und wir sind so abhängig manchmal von unseren Gefühlen. Ich weiß noch, als ich relativ frisch bekehrt war, war ich auf irgendeinem Kongress und da ist eine ganze Horde Leute, hat gesagt, wir gehen jetzt los, wir gehen in die Stadt missionieren, wer kommt mit? So, ich komme mit. Und wir sind in die Stadt und es war eine gute Gemeinschaft, die wir hatten. Das war das erste Mal, dass ich in der Fußgängerzone laut was gesagt habe. Ich bin mit Leuten ins Gespräch gekommen. Das war Wahnsinn, was ich dort emotional erlebt habe. Was ich erlebt habe, dass ich mit Leuten reden kann, wie ich Jesus bezeugt habe. Und ich war fast am Platzen, am Explodieren. Und da war ein Park in der Nähe von diesem Messegelände. Und ich bin in diesen Park und habe gesagt, Jesus, ich explodiere bald. Also ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. Bitte lass mich runterkommen. Und mein Herz hat gepocht und alles. Und er sagt, bitte ein bisschen Ruhe. Und dann wurde es dunkel und ich saß auf einer Parkbank und ich habe nichts mehr gespürt. Das Gefühl, das mich ein paar Stunden vorher fast hat platzen lassen, das Gefühl war weg. Und ich saß auf dieser Bank und dachte, Jesus, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wo bist du jetzt? Wo ist dieses Gefühl, was mich gerade vor ein paar Stunden fast hat explodieren lassen? Es ist weg. Und rundum in dem Park waren Kongressteilnehmer, das war ein Jugendkongress, die haben Lagerfeuer gemacht, haben Lobpreis gemacht, sind rumgelaufen, haben geschnattert. Und ich saß irgendwo mittendrin in diesem Park zwischen all diesen fröhlichen, schnatternden, jungen Leuten, die Gott gepriesen haben. Und ich war so einsam. Und ich habe gesagt, Jesus, dann schick doch wenigstens irgendeinen Engel her oder so, oder zeig mir, dass du noch da bist. Was habe ich falsch gemacht? Wo bist du jetzt hin? Und es kam niemand. Die sind an mir vorbeigeschnattert. Ich habe sie überall singen hören. Aber zu mir kam keiner. Und ich war sowas am Hadern, was jetzt passiert ist. Es ist eigentlich gar nichts passiert in dem Moment, weil gar nichts Schlimmes. Ich habe nur dieses Gefühl nicht mehr gehabt und habe mich so einsam gefühlt. Und es hat ein paar Stunden gedauert, bis mir aufgefallen ist, genau das wolltest du doch von ihm, ein bisschen Ruhe. Und dann gibt er dir ein bisschen Ruhe und du verzweifelst. Unser Herz ist so ein trügerisches Ding. Ist irre. Und was erleben die Jünger hier am dritten Tag? Nichts. Und was schließen sie daraus, weil sie nichts erleben? Da ist auch nichts. Die fangen nicht an zu denken. Sie fangen nicht an, sich zu erinnern. Sie fangen auch nicht an, Gott zu suchen im Gebet, sondern sie gucken, ob sie Jesus irgendwo sehen. Und alles, egal was passiert, bringt sie bloß noch mehr durcheinander. Stell dir vor, du hast ein emotionales Tief ohne Ende und denkst, dann gehe ich in die Gemeinde, da finde ich Auferbauung. Und da sind Leute um dich herum, die jubeln und preisen Gott. Du, heute beim Frühstück, ich habe Jesus erlebt auf eine wunderbare Art und Weise. Du, gestern, ich habe da was verloren und wieder gefunden. Jesus ist so genial. Und du, ja, klasse, schön für dich. Und ich, mein Problem, gar nichts. Das bringt uns bloß noch mehr durcheinander. Weil wir irgendwie falsch gepolt sind. Weil wir nicht anfangen zu denken. Irgendwie muss Jesus kommen und uns tadeln. Du Depp, denk doch mal nach. Was hast du schon alles mit mir erlebt? Was habe ich dir alles versprochen? Denkst du, das stimmt alles nicht? Bloß weil du im Moment nichts vor Augen hast. Ich bin da. Und interessant, die beiden Emmausjünger, die sind ja geflohen aus Jerusalem, weil es ihnen zu viel war. Die Kreuzigung, alles durcheinander. Erstmal weg, erstmal abhauen, erstmal Gedanken sammeln. Und weil sie dann weg waren, da ist ihnen Jesus begegnet. Ihnen wurden die Augen geöffnet. Und sie gehen zurück und sagen, boah, Wahnsinn, das müssen wir unseren Geschwistern sagen. Der lebt ja wirklich, das stimmt ja, was der gesagt hat. Er hat uns die Augen geöffnet, wir haben es erlebt. Und sie gehen zurück, Verse 33 bis 35. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Sie denken, sie haben eine Offenbarung, eine exklusive Offenbarung und sie müssen zu ihren Geschwistern. Und was ist? Die Geschwister haben die Offenbarung auch gehabt. Das, was sie den anderen mitteilen wollten, haben die auch schon erlebt. Und andersrum, und sie konnten sich gegenseitig bestätigen darin, ja, erlebt, wir haben es auch erlebt. Und wo kriegt man so eine Bestätigung? In der Gemeinschaft, indem du anderen begegnest. Wir sind ein Leib, wir brauchen uns. Wir brauchen das, weil in den Schriften steht es schon seit ein paar tausend Jahren. Ja, gehört haben wir es auch seit 2 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 30 Jahren. Erlebt haben wir auch was. Aber irgendwo trägt es manchmal nicht. Und da ist es gut, Gemeinschaft zu haben. Da ist es gut, Geschwister zu haben, die auch was erlebt haben, die uns auferbauen. Die Gemeinschaft ist sowas von enorm wichtig. Und sie bestätigen sich gegenseitig, der Herr ist auferstanden. Und das bestätigen wir uns hier auch, wenn wir im Chor sagen, der Herr ist auferstanden. Natürlich wird die Wahrheit nicht wahrhaftiger, wenn es 30 Leute sagen, wenn es 100 Leute sagen. Aber wir sind emotionale Wesen. Und wir haben unsere Zweifel und Durcheinander. Und da ist Gemeinschaft gut. Ich bin kein Fußballfan, ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie da zu Normalzeiten 30.000 dem Ball huldigen, dem Fußball und dabei hochgehen. Aber es ist offensichtlich was anderes im Stadion, wie wenn man allein daheim vor dem Fernseher sitzt. Und ich habe schon Leute gehört, die hatten ähnliche Zweifel wie ich und kennen nicht damit und sind trotzdem ins Stadion und die hat es mitgerissen. Das ist emotional, passiert da was und es tut gut, wenn wir Gemeinschaft haben und uns gegenseitig auferbauen. Wenn wir uns bezeugen von dem, was wir erlebt haben und sagen, der Herr ist auferstanden, ein anderer sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich denke, das hat auch wieder jeder von uns erlebt, diese Auferbauung. Dass einem plötzlich die Augen aufgetan werden und dass es gut ist, Geschwister zu haben, die sagen, du, mir ging es ähnlich. Und ich denke mal, viel Not und Elend, das ich erlebt habe, habe ich erlebt, damit ich mitleiden kann und mitfühlen kann mit denen, die Not und Elend erleben. Weil wie einfach ist es, wenn einer zu mir kommt und sagt, du, ich habe ein geistliches Tief, Ich glaube, Jesus hat mich verstoßen, es passiert nichts mehr. Dann kann ich sagen, tja, dann betest du nicht genug. Oder deine Herzenshaltung ist falsch. Also irgendwie an Jesus liegt es nicht, an den Schriften liegt es nicht. Also hast du ein massives Problem, geh nach Hause, bring dein Leben in Ordnung und wenn du wieder glücklich bist, kommst du wieder. Danke für dieses Rezept, genau das habe ich jetzt gebraucht. Nee, aber ich kenne dieses Elend und sag du, da gehen gerade deine Gefühle mit dir Achterbahn und du erlebst vielleicht gerade wirklich nichts. Und im Gegenteil, das, was du erlebst, ist nicht das, was du erwartet hast. Aber ich kenne das, ich war auch schon in solchen Tälern unterwegs, aber es liegt nicht daran, dass Gott nicht da wäre. Es liegt nicht daran, dass seine Verheißungen nicht wahr wären. Komm, lass uns gemeinsam beten. Lass mich dich mittragen. Lass mich für dich beten, wenn du gerade nicht beten kannst. Aber das kann ich nur sagen, wenn ich selber solche Täler erlebt habe. Das kann ich nur sagen, wenn ich selber am Boden zerstört war und erlebt habe, wie ich wieder auferstanden bin, wie er mich getragen hat. Und so kann ich dann dem anderen begegnen. Und das ist auch Gemeinschaft. Die Bibel ist Wahrheit. Ja, ob ich allein zu Hause sitze oder nicht, wenn ich jetzt in Isolationshaft in Russland im Gefängnis bin oder sonst irgendwo, dann bin ich einfach abgeschnitten vom Leib. Es geht nicht. Es ist schlecht. Aber wenn ich mich bloß wegen geschlossenen Fenstern und Maskenpflicht abhalten lasse, Geschwister zu besuchen, dann bin ich selber schuld. Weil da kann ich Gemeinschaft erleben. Da kann ich Auferbauung erleben. Das hat Jesus so gewollt. Wir, der Leib. Und interessant bei der Geschichte ist auch, Jesus war die ganze Zeit bei seinen Jüngern. Sie haben ihn bloß nicht gesehen. Ihre Augen waren gehalten, aber er war da. Und sie haben gedacht, sie gehen nach Jerusalem und verkündigen was Neues. Aber Jesus war schon lange da. Jesus ist da, auch wenn wir nicht spüren, wenn wir nicht sehen. Er ist da. Er ist dabei in unseren Problemen, in unseren Sorgen. Und egal, was ihr jetzt habt, wenn ihr Probleme habt mit irgendeinem Menschen, Probleme habt auf der Arbeit, irgendwas, und ihr sorgt euch ohne Ende, wie soll das, und überwindet euch dann und geht dann dorthin und erlebt, boah, das ist schon alles vorbereitet, Jesus hat dort die Herzen schon vorbereitet, Jesus hat dort schon mit Menschen gesprochen, Jesus hat dort schon Situationen geregelt, noch bevor ich los bin. Da fällt mir das Beispiel ein von der Karawane. Als Josef in den Brunnen geworfen wurde von seinen Brüdern, aussichtslos, wie kam er dann nachher weg? Durch diese Karawane, an denen sie verkauft haben. In dem Moment, als Josef in den Brunnen geworfen wurde, war die Karawane schon lange auf dem Weg. Die Rettung war schon lange auf dem Weg. Aber für Josef nicht sichtbar. Gott hat schon Wege bereitet. Gott hat schon Lösungen, wo wir noch nicht mal ins Problem reingekommen sind. Er kümmert sich drum, er ist dabei. Aber das ist jetzt, ich finde, das ist eine großartige Botschaft. Der Herr ist auferstanden, er ist für uns da, er weiß um unsere Sorgen, er hat schon Lösungen vorbereitet, er lebt. Wahnsinnsbotschaft. Und diese Botschaft ist eigentlich das, die wir verbreiten sollen. Aber leider verbreiten wir die weniger. Also wir sind Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Christus selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind die, die diese Botschaft an die bringen sollen, die diese Botschaft noch nicht kennen. Aber oft kommt diese Botschaft nicht richtig an. Vielleicht, weil wir komische Botschafter sind. In Johannes 13, Verse 34 bis 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Allein, ich kann mich erinnern an Christen, denen ich begegnet bin, bevor ich bekehrt war. Und dann habe ich sie gefragt und sie haben mit mir gesprochen über Glaubenserfahrungen und ob ich schon was weiß. Ich sage, ja, ich habe da Gemeinde kennengelernt. Was für eine Gemeinde? Die lebendig, die stehen auf, heben die Hände hoch und so. Ja, das sind Pfingstler. Das ist nichts. Oder was? So mit Halleluja-Spoiler und unbeweglich und Männer, Frauen. Das ist nicht richtig. Also für mich war das, die einen haben mich vor den anderen gewarnt. Und das ist nicht die Liebe, an der ich das erkannt habe. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir trotzdem begegnet ist. Und als ich mich bekehrt habe auf dem Feldweg alleine, habe ich gesagt, okay, Jesus, du kriegst mein Herz, du kriegst mein Leben, aber Christ werde ich nicht. An der Liebe, die wir untereinander haben, soll das erkannt werden, diese Botschaft. Wenn wir jetzt heute hier rausgehen, im Herzen, der Herr ist auferstanden, und so leben, als ob er auferstanden ist, und so leben, als ob wir ihn kennen, dann ist das auch ein Zeugnis, das neugierig macht. Philipper 4, Verse 4 und 5, freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, steht ja überall in der Schrift, warum muss denn der das nochmal sagen? Genau dasselbe, warum Jesus seinen Jüngern das immer wieder gesagt hat. Und abermals sage ich, freut euch und eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe, er ist nahe. Das ist das, was die Emmaus-Jünger im Nachhinein gewusst haben, der Herr ist nahe. Auch wenn ich ihn vielleicht gerade nicht sehe, aber er ist nahe. Und meine Sanftmut soll aus diesem Bewusstsein kommen. Meine Liebe soll aus seiner Liebe kommen. Und das soll ich den Menschen auch mitteilen. Das soll ich meinen Geschwistern auch mitteilen. Und jetzt die Frage dieser Osterbotschaft und die Frage, was die Emmaus-Jünger sich gegenseitig gesagt haben. Brannte nicht unser Herz? Und ich frage dich, brannte dein Herz schon mal? Brannte dein Herz nicht? Okay, Jesus ist wohl die beste Alternative oder die beste Option, wenn ich mal sterbe, weil in die Hölle mag ich nicht. Also finde ich ganz gut und Jesus, dann machen wir halt den Deal und es ist, ich glaube an dich. Ich glaube, das klingt alles plausibel, das passt. Und mein Islam, voll verschleiert als Frau, möchte ich nicht gehen, nee. Und das mit den Gebetszeiten ist mir zu anstrengend. Meine Knie tun immer so mit, das lassen wir mal. Und Buddhismus, naja, ich weiß es nicht so. Ruhig geht es in meinem Leben auch nicht zu. Und ich glaube, Christentum ist die beste. Und außerdem gibt es hier so nette Gemeinden und so nette Leute. Da will ich dabei sein. Aber demjenigen brennt nicht das Herz. Aber der Beziehung hat mit Jesus, dem brannte schon mal das Herz und ich hoffe, es brennt immer noch. Und jetzt ist die Frage, brennt dein Herz? Brannte es schon mal und brennt es immer noch? Und ganz wichtig, wirklich für dieses Brennen, das haben wir auch gesehen, ist auch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus und das Gegenseitige auch bestätigen. Und ich sage einfach, überleben als Christ ist zu wenig. Dass mein Glaube gerade mal nicht stirbt. Dazu ist Jesus nicht gestorben, sondern wir sollen brennen, wir sollen überfließen. Bist du an einem Punkt, wo du gerade geistlich überlebst und zu Hause bist, hallo ihr zu Hause, ja, eigentlich ist es ja gut alles und ich habe ja Jesus nicht abgesagt, aber sitzt ihr zu Hause und euer Herz brennt oder ist es nicht was anderes, wenn man Gemeinschaft hat? Und sich gegenseitig bestätigen kann und bestärken kann. Da ist einfach eine Verheißung drauf. Und das ist erlebbar. Brennen eure Herzen oder seid ihr froh, dass ihr noch nicht geistlich gestorben seid? Da ist ein Riesenunterschied. Und wenn du jetzt sagst, boah, bei mir hat es noch nie gebrannt. Ich wollte aber, dass es brennt. Und ist da denn wirklich mehr? Dann sage ich dir, es ist mehr. Ja, und ich habe ja wirklich kein Problem mit Gott. Ich lobe Gott, ich ehre Gott, ich akzeptiere Gott. Und Maria kriegt jeden Tag eine Kerze von mir angebrannt. Oder ich habe einen kleinen Schrein zu Hause aufgebaut, einen kleinen Altar. Ist das nicht genug? Dann sage ich, nein, es ist nicht genug. Nur Jesus Christus schafft eine Beziehung zwischen dir und Gott. Nur Jesus Christus kann dich reinwaschen von deinen Sünden. Nur der auferstandene Jesus Christus kann dir neues Leben geben. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht an den Papst, nicht an Maria, nicht an irgendeinen Propheten, der an ihn, an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus selber sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus lebt und er lebt und er ist erlebbar. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Ostern uns erinnern, brannte nicht unser Herz, brennt nicht unser Herz. Und dass wir fröhlich sind und wirklich sagen können, der Herr ist auferstanden. Und dann wird in Konsequenz das passieren, was am Ende von Lukas 24 steht, in den Versen 52 und 53. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder, kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Im Tempel, gemeinschaftlich, lobten sie, sie priesen ihn, sie gingen auf die Knie vor ihm. Das kann man bloß, wenn das Herz brennt. Ansonsten sind es leere Rituale. Aber andersrum, wenn dein Herz voll ist, wirst du diese Dinge auch tun. Dann kannst du gar nicht mehr anders. Und ich wünsche mir, dass wir heute verstehen, er ist auferstanden. Egal, ob du es im Moment spürst oder nicht spürst. Aber du hast es gehört und jetzt hörst du es schon wieder. Und ich sage dir, Jesus ist hier, egal wo du gerade bist, mental. Egal, welche Umstände dein Leben gerade durcheinander bringen und ob da eins aufs andere kommt und es bringt dich immer mehr durcheinander. Hier steht einer leibhaftig, der erlebt hat, dass Jesus lebt, der aber auch seine Täler hinter sich hat und immer noch nicht alles einwandfrei ist. Einwandfrei wird es im neuen Jerusalem sein, da bin ich mir sicher. Aber ich bestätige es euch und wenn wir uns nachher zusammensetzen würden, miteinander reden, da sind bestimmt einige, die sagen, oh, ich habe auch meine Täler, oh, ich habe auch meine Zweifel, ich habe auch meine Hiobsbotschaften, im Moment 5 Stück die letzte Woche. Aber dann sind wieder andere, ja, das hatte ich auch, aber dann hat mir Jesus wieder die Augen aufgetan. Und überleg mal, was ihr alles schon gelesen habt, was ihr gehört habt, was ihr erlebt habt. Denkt mal dran. Und Jesus ist hier und komm, lass für dich beten und ich nehme dein Anliegen mit nach Hause und bete für dich. Und nicht, dann bring halt dein Leben in Ordnung, dann wird es auch wieder. Lasst uns diese Gemeinschaft haben, lasst uns anstecken und lasst uns gegenseitig bestätigen, der Herr ist auferstanden und der Nächste sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus hat mich berührt, er hat mich auch berührt. Und der andere, der nebendran sitzt, sagt, boah, ja doch, nehmt mich damit, bitte tragt mich im Gebet dorthin. Ich wünsche mir, dass wir heute hier rausgehen, wirklich mit der Botschaft im Herzen, der Herr ist auferstanden. Amen.